Und das war das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, dass ich in einer beruflichen Situation, wo ich ziemlich hartes Kontra gekriegt habe, nicht beleidigt reagiert habe, sondern, also mein Glaubenssatz, mein größter, stärkster, negativer Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht. So. Und in dem Moment habe ich gedacht, scheiße, das muss, aber ich habe nicht gedacht, ich bin nicht gut genug, sondern ich habe einfach nur gedacht, das muss was mit dir zu tun haben. Das kann nicht sein, dass zweimal eine Partnerschaft nicht klappt und immer die anderen sind schuld. Aber ich bin oft weggelaufen, habe oft die Fresse gehalten. Und so angemessener Konflikt oder richtig konstruktiver Konflikt konnte ich nicht. Und da hatte ich das Gefühl, das erste Mal an so etwas zu arbeiten wie einem Konsens. Und den haben wir hingekriegt. Ich bin dann wirklich in mich gegangen, nicht zu meiner Aufsichtsrätin. Jeder hatte einen Aufsichtsrat bestimmt. Habe meine Vertreterin, darf auch ihren Namen nennen, Gesine Haag, frühere Amazon-Marketing-Chefin, heute ein ganz toller Coach. Habe sie gefragt, sag mal, Gesine, ist das die Chance meines Lebens oder wollen die mich verarschen?
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und Good Work ist nicht etwa die kleine große Schwester von New Work, sondern versteht sich ein bisschen anders. Und dennoch schauen wir öfter mal hin ins Land von New Work. Und da reisen wir heute hin, buchstäblich, denn wir haben einen der Piloten in das Land von New Work hier heute zu Gast. Es ist Michael Trautmann. Er moderiert zusammen und hostet zusammen mit Christoph Magnussen den bekannten und ich kann schon fast sagen berühmten Podcast On the Way to New Work. Fast 450 Folgen haben sie schon im Kasten veröffentlicht und sind, glaube ich, in Deutschland auch da an einsamer Spitze, was das Thema New Work und Podcast betrifft. So, Michael hat aber viel mehr drauf, als nur Podcaster zu sein. Er ist vor allen Dingen Unternehmer. Er hat zusammen mit Svante Almas die New Work Master Skills GmbH ins Leben gerufen, wo sie Führungskräfte daran unterstützen, ihre persönlichen zukunftsfähigen Skills entsprechend auszubauen. Er war selbst auch schon in verantwortlicher Position im Corporate-Umfeld, in Agenturen, sehr gestaltend als Gründer an der Spitze tätig. Ein buntes, ein illustres Leben und sein Leben ist gekennzeichnet von ganz, ganz viel Stärke, die auch, und das nehme ich jetzt mal vorweg, manchmal zu seiner Schwäche wurde. Das ist unser Thema, das Starke im Schwachen, das Schwache im Starken, also von Stärken und Schwächen, darüber reden wir heute. Das, was es mit New Work zu tun hat, mit dem Verständnis von Leadership, wie Michael Trautmann darauf schaut und was er sich heute tatsächlich attestieren würde. Und wir kommen da an sehr persönlichen Einsichten vorbei. Michael wird da wirklich ganz schonungslos berichten, wie es in ihm aussieht. Also seid gespannt auf eine wirklich packende Folge mit Michael Trautmann von On the Way to New Work. Und ich sage jetzt erstmal Tür auf und auf geht's zu unserer Reise. Herzlich willkommen hier bei Good Work. Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Michael.
Vielen lieben Dank, liebe Jule. Ich bin ja ein schwierig einzufangender Gast. Das kann man auch an der Stelle mal sagen. Du hast dich sehr, sehr lange um mich bemüht. Ich habe einmal aufgrund eines Planungsfehlers dich hängen lassen im Call und ich bin dir so dankbar, dass du dran geblieben bist und dass wir jetzt finally hier zusammensitzen und dann sicherlich auch bald auf der anderen Seite des Tisches, wenn du uns, Christoph und mich, bei On the Way to New Work besuchst.
Guck mal, siehst du, was das ist, Michael? Das ist mein Geduldsfaden. Der ist ganz schön lang.
Ja, sehr cool.
Naja, nee, also ich habe ja auch gelernt, nicht in solchen Dingen zu rechnen und zu wiegen und zu messen. Es kommt immer so, wie es kommen soll. Und diesmal, das dürfen wir dann vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch sagen, war es mega spontan. Also wirklich mega spontan. Ja. Und das ist manchmal einfacher, als wenn man das von langer Hand plant. So, erste Frage geht raus, lieber Michael. Standardfrage, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet?
Oh wow, das ist eine super Frage. Ich bin heute, meine liebe Frau ist gerade an der Ostsee mit einer Freundin. Das heißt, ich bin Alleinversorger und habe heute Morgen in der Tat erstmal meine Hockey-Torwart-Ausrüstung von einem Trainingsspiel, das ich gestern hatte, gewaschen. Die stinkt sonst nämlich bald ganz schnell. Habe zwei Waschmaschinen gemacht, eine ausgeräumt und aufgehängt zum Trocknen und eine weitere reingepackt. Also richtig so Homework. Und bin dann mit dem E-Bike, ich habe ein schnelles E-Bike, hier in den Player nach Hamburg Ottensen gefahren, wo ich quasi einen Großteil meiner Arbeitszeit verbringe in einem Coworking-Club. Und hatte schon ein paar gute Calls, habe auch schon Me-Time gehabt im Sinne von, ich mal was wegarbeiten und bin, du erwischt mich hier wirklich gerade sehr in einer sehr guten Stimmung, in einer Vorfreude auf unser Gespräch und auch, was danach noch kommt, also in ein toller Arbeitstag, obwohl es draußen 30 Grad ist.
Ja, und das in Hamburg, unglaublich. Du fährst ein E-Bike, so eins mit Lastenrad und so, bist du da nochmal so ein bisschen Sektion eingestiegen oder in ein E-Mountainbike vielleicht?
Nee, ich erkläre es, aber ich bin sehr skeptisch, was diese Lastenfahrräder angeht.
Ja.
Auch was die Generation, die jetzt irgendwie sich mit ihren Kindern fährt, gleichzeitig am Handy, ohne Helm, Kinder manchmal auch schlecht geschützt. Ich habe da wahnsinnigen Respekt davor. Bin nicht so ein Riesenfan davon. Ich glaube, da müsste die Infrastruktur oder die Fahrradwege besser sein hier in Hamburg. Ich selber fahre ein sogenanntes Pedelec, S-Pedelec, das darf 45 fahren, hat ein Nummernschild, hat ein bisschen dickere Reifen und Federung, ist aber kein Mountainbike, sondern wirklich ein Commuterbike und damit fahre ich so oft es geht aus einem Hamburger Randbezirk in die Stadt, wenn das Wetter es zulässt. Habe aber ein echtes Problem und das hat heute Morgen auch wieder zugeschlagen. Ich werde andauernd angehupt, weil ich natürlich auf der Straße fahre, was man mit einem S-Pedelec muss, weil man ein Nummernschild hat. Und von Leuten angepöbelt. Highlight letzte Woche war eine offensichtlich Mutter-Tochter in einem klischeemäßigen Mini-Cabrio, die mich anschrien von der Seite, hupten, ich soll gefälligst meinen Arsch auf den Fahrradweg bewegen. Mir dann, als ich irgendwie nur die Hand vor dem Kopf schwenkte, noch kleine Penisgesten hinterher warf und ich mich so fragte, was für eine Zeit sind wir eigentlich angekommen? Starke Meinung bei vollständiger Ahnungslosigkeit, weil es gibt einfach Gesetze. Aber ich versuche jetzt immer so oft es geht, jemanden dann einzuholen, wieder ihm oder ihr zu erklären, dass es darum geht, mit diesen Fahrrädern auf der Straße zu fahren. Genau.
Ja, klar, jetzt also eine kleine Wissenslücke. Von daher würde ich sagen, liebe Leute, liebe Autofahrer, liebe Autofahrerinnen, auch mal ruhig kleine Brötchen backen. Kleiner Funfact, ich habe jetzt irgendwo auch in einem anderen Podcast gehört, in Köln-Ehrenfeld, und ich konnte mich tatsächlich letzte Woche überzeugen, die haben unfassbar breite Fahrradwege. Dort fahren manche Fahrradfahrer mit einer Poolnudel, weißt du, Poolnudel, was so die Kinder im Schwimmbad haben, wenn sie schwimmen lernen, quer auf dem Gepäckträger als Abstandswarner.
Total schlau.
Abstandshalter.
Ja,
es also, ist das wäre nochmal ein Ding.
Es ist wahrscheinlich für Autofahrer das absolute Allergikum, aber der häufigste Fahrradunfall ist der, wenn du mit dem Fahrrad auf der Straße fährst, ist und ich glaube sogar auch, wenn du am Radweg fährst, in die sich schnell öffnende Tür eines Fahrzeugs reinzufahren. Gruselig. Deswegen fahre ich auch immer mit mindestens eine Türbreite Abstand auf der Straße und wie gesagt, habe nicht viele Freunde.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich frage das immer mit dem Morgen und ich reite da auch immer so ein bisschen drauf rum. Hast du sowas wie so ein Morgenritual? Du bist ja durchaus, was ich so mitbekomme von dir, ein Mensch, der sich Gedanken macht über die Welt, über das, was ihn im Inneren zusammenhält. Bist du jemand, der morgens meditiert oder sagst du, wenn ich ehrlich bin, Jule, ich wach auf, erster Blick, Handy.
Ja, das gibt Phasen, ne? Es gibt Phasen, wo genau das passiert. Der Wecker kommt, ich gucke und auch dann so obskure Dinge wie meinen Aura-Ring erstmal zu checken, um zu gucken, wie ich geschlafen habe. Meine Frau immer sagt, Michael, du weißt doch, wie du geschlafen hast.
Das schönste sagt der Ring.
Ja, das schönste Morgenritual habe ich in der Tat, wenn ich mit meiner neben meiner Frau aufwache, wir auch zur selben Zeit aufstehen, dann hole ich für uns beide, mache ich Tee. Wir setzen uns im Bett, trinken Tee. Vorher noch ein Glas lauwarmes Wasser mit Zitrone und Flohsamenschalen, was ich vorbereite auch. Und dann in der Tat danach eine Meditation gemeinsam. Das ist so mein ideales Ritual. Von 365 Morgen, die wir haben, sind es sicherlich nicht mehr als 100, wo wir so zusammen in den Tag kommen. Aber das ist schon irgendwie eine schöne Quote. Und wann immer es geht, versuche ich morgens nicht das Handy anzugucken, aber ich halte es nicht auch nicht immer durch.
Ja, auch darf man auch mal, wie heißt es so schön, darf man sich auch mal ehrlich machen, oder an der Stelle?
Ja, genau.
Ich habe ein bisschen was gesagt und ich glaube, sehr viele, die uns jetzt hier zuhören, werden dich natürlich irgendwie wenigstens, wie sagt man so schön, dem Namen nach bekannt, dem Namen nach kennen. Aber ich hole nochmal der guten Ordnung nach, du korrigierst, wenn es nötig ist. Also, on the way to New York, 400, wie viel? 40, 45, also?
Ich glaube 46 kommt jetzt irgendwie.
46, genau. Okay, jetzt schon wieder so ein kleines Mini-Jubiläum mit 450. Vielleicht können wir dir sogar noch entlocken, wer da kommt. Mal schauen, das hüten wir PodcasterInnen ja immer als Geheimnis, was so die besonderen Folgen betrifft.
Die runden Zahlen, ja.
Die Rundenzahlen, also zusammen mit Christoph Magnussen, also sicherlich ein Format, wo viele in der Szene hinschauen, sich dran orientieren, was also auch nicht nur Themen aufwirft, sondern auch setzt. Das muss man ganz klar sagen. Und du bist der Agenturmensch gewesen, ne? Warst lang bei Springer Jacobi, auch in verantwortlicher Stelle, hast selbst eine Agentur gegründet, die heute sehr groß ist. Als Campern traut man, jetzt ist es Think AG. Ich weiß gar nicht, wie groß sind die mittlerweile?
500 Menschen. Ich bin da immer noch Senior Advisor in einer klar definierten Rolle. Also ich kommentiere nicht, was die machen. Ich rede denen nicht rein und freue mich, wenn sie mich ab und zu mal ein bisschen mitspielen lassen. Und das funktioniert sehr gut.
Gut. Also das heißt, das Thema Agentur, ja, das Thema auch Themen, Menschen, Produkte sichtbar machen, in das rechte Licht drücken, ja, mit Aufmerksamkeit umgehen, das ist sozusagen Teil deiner beruflichen Vita. Du warst lange im Konzern, du warst bei Audi dort als jüngster, glaube ich, CMO ever unterwegs, also da auch verantwortlich fürs Marketing und Gründer. Also mit anderen Worten, Full Circle, einmal den kompletten, ich sag's mal, wie es ist, Vanity Circle abgeschlossen, ja? Also alle Stationen, die irgendwie ein Aufplustern könnten, die hast du mal mitgenommen. Ja. Frage an dich, warst du ein bisschen aufgeplustert?
Ja, ich glaube, das lässt sich in solchen öffentlichen Branchen wie Werbung und Marketing, vielleicht lässt es sich vermeiden, aber es passiert schnell. Und in der Tat war ich gar nicht so lange im Konzern, ich war nur 2 Jahre bei Audi, aber Leute vermuten, wenn man eine Position in der Höhe hat, dass man dann auch länger da gewesen sein muss. Aber ich bin quasi als Quereinsteiger rein oder als Queraussteiger wieder raus.
Quer rein, quer raus.
In den 2 Jahren. Aber immerhin, was für mich sehr beeindruckend war, auch von der Lernkurve her, dann noch einen Sprung gemacht vom CMO in der Direktreport zum Vorstand, dann noch Stellvertreter des Vorstands zu werden und dort auch dann ein Jahr lang quasi jede Vorstandssitzung mit begleiten zu dürfen. Das hat irrsinnig viel gebracht mir. Ich habe sehr viel gelernt. Und man ist in dieser Rolle natürlich allerlei Verlockungen ausgesetzt. Ganz viele Leute mit Bekanntheit wollen dich kennenlernen, wollen von dir gesponsert werden. Und ich habe sehr viele bekannte Leute kennengelernt und spannenderweise das war mir aber vorher klar, nicht alle übrig geblieben danach, ne, in meinem.
Interessanterweise.
Aber ich habe einen guten Instinkt gehabt bei 2 Männern. Das waren Männer, die da in mein Leben gekommen sind. Das eine war Michael Stich, der ehemalige Tennisspieler und heute ja immer noch sehr großer Aktivist beim Thema HIV/AIDS. Und Reinhold Beckmann, der ein echter Freund geworden ist. Und ich habe die ganze Zeit gewusst, das ist Borrowed Interest. Die meinen nicht mich, die meinen diese Funktion. Das war aber trotzdem eine spannende und prägende Zeit. Und natürlich auch als Agenturmensch, wir Agenturleute neigen ja dazu, an viel zu vielen Wettbewerben teilzunehmen, Auszeichnungen uns gegenseitig zu geben in der Branche, eine ganze Industrie mitbeflügelt zu haben, die von Private Equity Investor zu Private Equity Investor weiterverkauft wird und große Summen von Geld in diese Sachen zu stecken. Und da ist die Gefahr des Plusterns da. Und ich bin mir sicher, dass mich sehr viele Leute als auch aufgeplustert wahrgenommen haben. Ich hoffe, dass die eng mit mir gearbeitet haben, sowohl auf Kundenseite als auch in der Agentur, das anders gesehen haben. Zumindest gibt es einen großen Teil, mit dem ich mir auch verbunden bin, die mir den Eindruck machen, dass ich meine Füße trotzdem am Boden hatte. Und ich habe aber ja eine Entplusterung vorgenommen, seit eigentlich ich diesen Podcast angefangen habe. Weil ich zeitgleich zum zweiten Mal an meine Grenze gestoßen bin, was eine Partnerschaft anging und da für mich feststellen durfte, so im zarten Alter von 52 oder ich war, glaube ich, noch 51, dass ich einige Dinge so habe, die nicht gut justiert sind in meinem Stärkenpool und die ich einfach überreizt habe. Hätte ich damals noch nicht so formulieren können. Ich habe einfach nur gespürt, es stimmt einiges nicht. Sonst, das war meine Einsicht, sonst wäre es nicht möglich, dass man innerhalb von 12, 13 Jahren zweimal eine Partnerschaft in einer Agentur, die nach außen sehr, sehr erfolgreich war und ist, zum Scheitern bringt. Und da hat dann quasi die Entplusterung begonnen und ich bin immer noch dabei.
Ja, okay, da waren jetzt ja ganz, ganz viele Punkte schon, wo ich sofort gerne mal einsteigen würde. Aber bleiben wir vielleicht mal ein bisschen auf dem High-Level. Also das mit dem Plustern, das greife ich gerne noch mal ein bisschen auf. Du hast es ja auch getan. Das heißt, mit dieser sogenannten Alpha-Power warst du zum einen selbst ja auch gesegnet, aber du hast sie auch im Nahkampf, sage ich mal, sehr deutlich erlebt. Ist das eine Erfahrung? Ist das eine Ressource, die du heute sehr gut nutzen kannst, wenn du sozusagen, ich will jetzt nicht sagen opposite end, aber zumindest mit deutlicher Skepsis von außen auf solche Gebilde guckst, die du ja mutmaßlich auch noch berätst. Also ist das etwas, wo du sagst, pass auf, diese Dynamiken, die kenne ich, die erkenne ich und vielleicht kann ich da auch was hilfreich beitragen.
Also ich bin mittlerweile, und das hat auch diese 7 Jahre jetzt gebraucht, so weit zu kommen und auch die, da war dieses Jahr auch sagen wir so ein Zwischenplateau, weil ich hoffe, dass ich da noch weiter wachsen werde. Quasi mich ganz, ganz stark mit dem Thema Stärkenorientierung zu beschäftigen und das mit einer Ausbildung bei Gallup zum Clifton Strengths Coach. Und was wir dort vermittelt bekommen haben, auch an unfassbar guten Case Studies, ist, jede Stärke ist gut. Auch Autorität ist eine gute Stärke. Wettbewerbsorientierung, Leistungsorientierung, alles gut. Genauso ist aber auch Empathie eine tolle Stärke. Alle Stärken, also die definieren ja 34 Talente, die man zu Stärken trainieren kann, alle sind gut, sind erstmal neutral. Und es gibt im Umkehrschluss Führungskräfte, die mit einem, sagen wir mal, sehr starken Leistungsanspruch und dem Command, dem Autoritätsding, sehr erfolgreich sein können und auch sehr menschlich trotzdem sein können. Und es gibt eben solche, die zu Despoten werden. Es gibt am anderen Ende Menschen, die sehr stark über Beziehungen, über Empathie und solche Dinge führen, die komplett unerfolgreich sind, weil sie keine Grenze kennen, weil sie sich verausgaben, weil sie jedes Schicksal zu ihrem eigenen machen, weil sie konfliktscheu sind. Und genauso gibt es aber auch sehr, sehr erfolgreiche Beispiele. Und es geht eigentlich darum, dass mein Erkenntnis, sich mit dem eigenen Stärkenset vertraut zu machen, es wirklich anzugucken, zu gucken, wo habe ich mit diesen Stärken Erfolg gehabt, wo bin ich in Situationen gewesen, wo ich im Flow war, wo habe ich Beitrag zu Teams gegeben, wo bin ich in eine Selbstwirksamkeit gekommen und wo habe ich diese Stärken überreizt. Es geht nicht darum zu gucken, was sind meine Schwächen, sage ich mal 25 bis 34. Gallup sagt, das sind nicht ausgeprägte Stärken. Es geht vielmehr darum zu gucken, was passiert, wenn ich meine Stärken überbetone. Und das konnte ich jetzt nochmal in der Coaching-Ausbildung wirklich so geil nachfühlen, warum meine Partnerschaften gescheitert sind und warum ich an anderer Stelle in meiner Vita sehr erfolgreich war.
Magst du das mit uns teilen? Was würdest du sagen?
Ja, also ganz kurz vielleicht zum Einstieg, und ich bin froh, dass dein Podcast ein Podcast ist, wo man auch atmen darf und auch mal eine Pause machen darf. Und ich weiß ja, ich neige zum schnellen Reden, aber dass man es kurz einordnen darf. Dieser Clifton 34 ist ja ein Online-Assessment, das in 40 Minuten maximal zu absolvieren ist. Und man bekommt danach diese 34 Stärken in die persönliche Reihenfolge gepackt. Es gibt 4 Domains, also Gruppierungen, wie diese 34 strukturiert werden. Das Grüne sind die Themen, wie denke ich? Die Blauen sind, wie gehe ich in Beziehung? Die Gelben sind, wie beeinflusse ich? Und die Violetten sind, wie setze ich um? Und ich habe in meinen Top 10 5 Grüne, also 5 strategische oder Denktalente. Und das sind alles Talente, die nach vorne gehen, also futuristic, ideation, also auf Deutsch Vorstellungskraft, strategy, learner, input, also learner ist Wissbegier auf Deutsch, input ist Ideensammler. Alles Dinge, die ganz viele zur Folge haben, dass man ganz viel nach vorne denkt, in die Zukunft denkt und andauernd Ideen produziert. Es gibt 3 weitere grüne Talente, die ich nicht so weit ausgeprägt vorne habe. Das ist analytic, intellect, und Kontext. Kontext heißt, aus der Geschichte lernen, Strukturen erkennen, Muster erkennen. Diese 5 Stärken, richtig eingesetzt, sind für Unternehmer mit Sicherheit ein toller Antrieb, für Agenturchefs ein toller Antrieb. Wenn ich die aber nicht im Griff habe und nicht reguliere, führt es dazu, dass ich eine Organisation, im Zweifel auch mal einen Kunden, das ist zum Glück nicht passiert, aber im Wesentlichen eine Organisation häufig überfordere. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich einfach zu viel Ideen in zu kurzer Zeit produziere und die eben häufig nicht auf Basis von einer guten Analyse, sondern jemand kommt, hat ein Problem und ich komme sofort mit Ideen, anstatt erstmal zu sagen, okay, wollen wir mal versuchen zu gucken, was sind die Ursachen des Problems, wo kommt's her, sind wir schon am Problem dran oder gibt's noch ein Problem hinter dem Problem? Also konstante Überforderung. Wenn ich dann, ich habe das ja nicht gemessen bei meinen damaligen Partnern, aber meine Vermutung ist bei Karen Heumann, dass die Analytik, Intellekt und Kontext weiter vorne hatte, da nicht zuhöre und aktiv sage, Mensch, Karen, wie siehst du das? Du hast immer den Blick, du siehst die Strukturen gut, du hast sie, dann gibt es eben, baut sich Frust auf. So, dann gibt es bei mir noch zwei blaue Talente, das ist positive Einstellung und das braucht man nicht zu erklären, und Individualization auf Deutsch heißt das Einzelwahrnehmung. Das heißt, ich bin sehr gut darin zu erkennen, was Menschen brauchen. Und mit dieser positiven Einstellung, diesen fünf strategischen Talenten, habe ich eine hohe Überzeugungskraft, die dann okay. Leute sich leicht mitreißen lassen. Und dann gibt's noch das Nitroglycerin, sind auf Englisch die 3A, Arranger, Activator und Achiever. Und das ist so, wenn du das draufpackst, dann ist nochmal, dann explodiert alles. Das heißt, konstant zu viel überfordern, sofort losrennen.
Nach vorne gehen. Mm.
Und ich kann heute das, was ich mir ja mal so als meinen Purpose entwickelt habe, dass ich Leute inspirieren und ermutigen möchte, aus ihrer Komfortzone zu kommen und sich auf einen Weg des Wachstums zu begeben, da kann ich das ganz toll nutzen. Und ich weiß jetzt heute, wie ich auch meine Overpower im Griff habe. Mit einer Partnerin wie Svantje, die andere Talente hat, die aber ein gutes Bewusstsein dafür hat, was es eben heißt, mit Menschen, die anders ticken, anders denken, zusammenzuarbeiten, ist es mir oder uns gemeinsam gelungen, und Svantjes Anteil daran ist noch größer, heute super konstruktiv, produktiv zusammenzuarbeiten. Und dann bin ich auch fertig mit dem Monolog. Mhm. Im Abgleich zu den Partnerschaften vorher bei Kemper Trautmann mit André und mir, bei Think mit dem H in Think Heumann und dem J Jochum und dann dem und Kollegen, dem damaligen Finanzvorstand Uli Pallas, da war immer die Situation, die waren ein Team, die waren früher schon ein Team bei Jung von Matt und ich hatte immer irgendwie andere komische Vorstellungen. Und mit dem Wissen, was ich heute habe, das habe ich neulich mal bei einem Vortrag, wo ich über Stärken gesprochen habe, in meinem Rotary Club gesagt, mit dem Wissen heute, wenn ich das vor 20 Jahren gehabt hätte, dann wäre ich entweder noch bei Think, aber wahrscheinlich wird es Kemper Trautmann noch geben. Mhm. Und ich sage nicht, dass das besser wäre oder gut wäre, aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich Svantje kennengelernt habe, dass wir jetzt diese Arbeit machen. Vielleicht wäre ich nie auf dieses Thema New Work gekommen. Aber es ist so, dass ich mir ganz viel durch dieses nicht im Bewusstsein haben, was ich mit meinem Skillset vielleicht auch für Schaden anrichten kann, habe ich mir wahnsinnig viel auch kaputt gemacht.
Ja, und du kennst ja sicherlich den Spruch oder die Weisheit auch, das Leben wird vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. In dem Moment, wo du in diesen Situationen warst, ja, in diesen Verantwortungen, hattest du ja noch nicht den Zugriff auf so eine Metaperspektive. Du warst ja verwickelt, du warst ja mittendrin. Und in der Regel ist es ja leider so, dass uns erst irgendwie ein unliebsamer Zustand dazu bringt oder eine Entwicklung, eine ungünstige, ein Stück zur Seite zu treten. Was war das bei dir? Hm. Also heute, du hast das jetzt anhand des Modells, vielen Dank auch nochmal, dass du das so schön erklärt hast. Ich glaube, das hat jetzt auch nochmal ganz gut getan, das Modell zu verstehen. Was war so ein Schlüsselereignis, vielleicht gab es das, vielleicht aber auch eine Entwicklung, wo du gesagt hast, hier läuft was schief, ich muss da mal näher hinschauen.
Also es gab, um das nochmal zusammenzufassen, es gab in den Jahren, ich bin jetzt seit 20 Jahren Unternehmer, in den ersten 13 Jahren eben zweimal den Clash in der Partnerschaft. Ne? Die erste Partnerschaft, Kemper Trautmann, André und ich haben uns immer an den Schwächen abgearbeitet und irgendwann kam er dann mit der Idee, lass uns neue Partner suchen oder verkaufen. Und dann habe ich die Partner gefunden, Karen und Armin und André hat dann gesagt, finde ich gut, machen wir, aber ich werde dann irgendwann verschwinden. Und so ist dein Name Think entstanden, Trautmann, Heumann, Jochum und Kemper am Anfang. Und als der ging, da war schon klar, dann wird daraus und Kollegen. So ein Akronym. Und das ist mir dann, und dann dachte ich, ja, wie super, haben wir ja alles gelöst, jetzt ist ja die neue Partnerschaft, jetzt ist alles gut. Und dort ist nach vielleicht ein, zwei Jahren Honeymoon sehr schnell dann auch wieder klar geworden, dass es im Gebälge knatscht, unterschiedliche Ansichten, ich vorweggerannt, nicht abgestimmt und aber auch andererseits gebremst in ganz vielen. Und eigentlich haben wir es wieder an den Schwächen abgearbeitet. Und das Schlüsselerlebnis war dann war eine Aufsichtsratssitzung, an der ich nicht teilnehmen konnte, nur remote, noch deutlich vor Corona, wo ich das Gefühl hatte, die drei haben sich quasi gegen mich verbündet mit dem Aufsichtsrat.
Verschworen, ja.
Was sicherlich falsch war. Und dann wenige Monate später kam dann die Frage von einem der drei: Sag mal, Michael, wir können uns eigentlich ganz gut vorstellen, die Firma ohne dich weiterzuführen. Aber keine Angst, wir wollen dich ja nicht verlieren. Wir wissen ja auch, was du kannst. Aber wie wäre es denn, wenn du vielleicht eher dich nur noch um die ganzen neuen Themen kümmerst, die du alle angezündet hast? Und wir machen das Stammgeschäft. Und vielleicht machst du auch nur 80% noch. Und das Sportthema, was du ja angefangen hast, wir finden den Moritz Fürst zwar toll, aber wir haben eigentlich keinen Bock auf Sport. Das kannst du ja mit rausnehmen mit Moritz. Moritz finden wir toll, den würden wir eigentlich gerne fürs neue Geschäft nehmen, aber das wird er nicht machen, lalala. Und das war Weihnachten 2016, kurz davor. Und das war das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, dass ich in einer beruflichen Situation, wo ich ziemlich hartes Kontra gekriegt habe, nicht beleidigt reagiert habe, sondern, also mein Glaubenssatz, mein größter, stärkster, negativer Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht. So. Mhm. Und in dem Moment habe ich gedacht, scheiße, das muss, aber ich habe nicht gedacht, ich bin nicht gut genug, sondern ich habe einfach nur gedacht, das muss was mit dir zu tun haben. Das kann nicht sein, dass zweimal eine Partnerschaft nicht klappt und immer die anderen sind schuld. Und dann habe ich tief durchgeatmet. Der Armin Jochum, der das damals gemacht hat, hat das gut geführt, das Gespräch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, danke, dass du mir es so erklärt hast, wie du es erklärt hast. Ich würde das gerne mal mitnehmen, drüber nachdenken und nach Weihnachten euch gern darauf antworten. Ich habe richtig gemerkt, wie er tief durchgeatmet hat. Und ich glaube, er hat damit gerechnet, dass ich ihn anschreie, weil meine drei Konfliktstrategien waren Fight, Flight, Freeze, die ich damals in meinem Repertoire hatte. Fight, also schreien, war zum Glück die seltenste, aber ich bin oft weggelaufen, habe oft die Fresse gehalten. Und so angemessener Konflikt oder richtig konstruktiver Konflikt, das konnte ich nicht. Und da hatte ich das Gefühl, das erste Mal an so etwas zu arbeiten wie einem Konsens. Und den haben wir hingekriegt. Ich bin dann wirklich in mich gegangen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine AG sind. Ich glaube, die sind gerade dabei, aus der AG eine GmbH zu machen. Aber wir waren eine kleine AG damals. Ich zu meiner Aufsichtsrätin, jeder hatte einen Aufsichtsrat bestimmt. Interessanterweise Karen, ein Mann, ich eine Frau. Und habe meine Vertreterin, darf auch ihren Namen nennen, Gesine Haag, frühere Amazon-Marketing-Chefin, heute ein ganz toller Coach. Habe sie gefragt, sag mal, Gesine, ist das die Chance meines Lebens oder wollen die mich verarschen? Und sagt sie, das weiß ich nicht, aber geh mal von beidem aus. und mach es zur Chance deines Lebens und lass dich nicht verarschen. So, also die war super, war überhaupt nicht parteiisch oder irgendwie, die hat immer das Gesamtbild gehabt. Und ich habe auch heute nicht das Gefühl, dass die mich verarschen wollten. Ne? Aber war damals so mein Gefühl, übersehe ich da was. Und dann bin ich nach Weihnachten wiedergekommen und habe eben vorgeschlagen, wie wir es machen. Und dann ist quasi dieser Weg, den ich da jetzt dann eingeschlagen hatte in diesem ersten Meeting und in den Weihnachtsferien, Selbstreflexion, der ist dann zu meinem Mantra geworden. Ich habe gesagt, ich glaube, ich muss mich einmal selbst komplett neu justieren. Und interessanterweise habe ich dann fast zeitgleich mit dem Podcast angefangen und nach 10, 20 Folgen gemerkt, wow, der Podcast ist Teil der Selbstreflexion. Und auf der Reise bin ich seitdem.
Der Titel, und wir reden ja über eine Reise heute, über deine Reise und über deine Reise nach New Work oder wie wir es auch immer beschreiben wollen, zeigt ja schon, da ist jemand auf der Suche. Da ist jemand eben noch nicht angekommen, sondern da sagt jemand, okay, ich möchte etwas finden. Ich würde trotzdem nochmal ganz kurz bei dem Moment bleiben. Also wenn wir jetzt sehen, deine glänzende Karriere und du kommst jetzt zum wiederholten Mal, zum zweiten Mal an der Stelle und diesmal ganz dezidiert, wo dir ein Stoppschild hingehalten wird. Das zwingt dich zur Selbstreflexion. Ganz ehrlich in dir, was war das Gefühl? War das auch sowas wie, ich bin gescheitert? War so ein Gefühl in dir drin? Oder hast du es vielleicht, du hast es jetzt eben so geschildert, erstmal nach außen geschoben und sagt, alle blöd? Was war in dir selbst los? Mhm.
Kommt jetzt ein zweites Thema, was mir auf dieser Selbstreflexionsreise sehr spät begegnet ist, nämlich mein mentales Muster, hat damals dafür gesorgt, dass ich sehr schnell in die Richtung, das ist die Chance deines Lebens, geguckt habe und die Seite, wollen die dich verarschen oder was könnte auch sonst irgendwie schwierig oder negativ dran sein, weggeschoben habe. Das heißt, ich habe genau wie ich es beim ersten Mal, ich habe nicht getrauert, dass ich die erste Partnerschaft mit André nicht hinbekommen habe. Ich habe nicht getrauert, dass ich die zweite Partnerschaft nicht hingekriegt habe, war auch nicht wütend und ich hatte auch keine Angst. Und das führt mich zu meiner Disposition. Ich bin, das habe ich medizinisch, ich werde es auch gleich labeln, bestätigt bekommen. Ich bin jemand, der eigentlich nur Freude richtig fühlen kann. Das kann ich in jeder Schattierung. Ich kann ganz schnell, wenn es mir schlecht geht, mich an Kleinigkeiten wieder aus dem Sumpf ziehen. Und Glas ist bei mir nicht halb voll, das ist eigentlich immer voll. Und das hat dazu geführt, dass ich zwar diese Selbstreflexion gemacht habe, aber mich dann gleich wieder für die Selbstreflexion auch gefeiert habe und angefangen habe. Ich habe dann sehr früh angefangen, Blindspots über mich rauszuarbeiten, die, warum ich geglaubt habe zu scheitern, und habe das dann auch in Vorträgen öffentlich gemacht und glaube aber, ich wollte wieder auch nur dafür gelobt werden, weil einer meiner Blindspots war Gefallsucht. Und habe das wirklich nicht in der vollen Tiefe durchschaut. Ich habe einen 8-tägigen Blick auf meine Seele gehabt. Wenn ich da ein bisschen ernsthafter dran geblieben wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht, hätte ich nicht diese 7 Jahre gebraucht. Wahrscheinlich wären es insgesamt 10. Also im Moment habe ich das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg, aber ich brauche noch so 2-3 Jahre. Und das war ein Prozess, ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess called Hoffmann. Also das ist der Hoffmann-Prozess seit 60 Jahren, wo ich dann, da gibt es seit 60 Jahren eine USA-Methode, wo man so in einem 8-tägigen Format, wo man völlig abgeschieden im Wald irgendwo ist, also schon in einem Haus, aber eben keine Medien, kein Kontakt nach außen. Man versucht so den Kontakt zu seinen eigenen Glaubenssätzen, Behinderungen und so weiter aufzunehmen. Da habe ich das erste Mal so einen Eindruck gekriegt, ich glaube, ich weiß jetzt, was mit mir nicht stimmt und vor allem aber auch, was stimmt mit mir. Habe das aber auch wieder etwas oberflächlich gefixt. Und dann bin ich vor 2,5 Jahren innerhalb von 2 Wochen einmal komplett aus der Kurve geflogen. Also Leistungsabfall, das Gefühl tiefer Traurigkeit, Versagensängste, und habe dann mich selber, weil ich da auch aus familiären Beispielen eben keine Angst davor hatte, mir selber einzugestehen, dass ich ein mentales Problem habe, Klammer auf, wahrscheinlich eine Depression, bin ich sehr, nach 3 Tagen habe ich das sofort meiner Frau gesagt, den besten Freunden gesagt, meinen Kindern, Zwantje damals, und dann habe ich mich nach 2 Wochen quasi selbst eingeliefert in die Klinik. Und in diesen 2 Monaten in der Klinik habe ich dann ein Label dafür bekommen, und das nennt sich agitierte Depression. Und agitierte Depression ist, wenn man sich das ganz einfach macht, auf einer Skala von links nach rechts, ganz links die klassische Depression mit traurigen Phasen, und ab und zu hat man dazwischen nochmal okay Phasen. Dann gibt es die manische Depression mit dem himmelhochjauchzen zu Tode betrieben. Mhm. Und agitierte Depression heißt dauermanisch. Du bist also quasi immer im Alles-ist-geil-Modus. Und ich war auch im Alles-ist-geil-Modus, als ich diese Partnerschaft quasi beerdigt habe. Mhm. Weil ich habe ja meinen Podcast dann gemacht und ich habe dann Hyrox mitgegründet und ich habe hier noch ein Investment gemacht, auch dumme Investments gemacht. Und da hatte ich dann auch einmal das Label dafür. Und da war dann die Empfehlung so, das, was sie erfolgreich gemacht hat, macht sie gerade unerfolgreich. Ne? Mhm. Weil die positive Seite der Medaille ist dieses, was ich heute auch gelabelt habe durch den Clifton Strengths. Die negative Seite ist, dass ich nicht in der Lage bin, angemessen Angst, Wut, Trauer zu empfinden, sondern nur das positive Gefühl Freude. Und die Empfehlung war, da sollten Sie mal mit Hilfe von Tiefenpsychologie ran und versuchen, wo kommt das her? Und das mache ich seit gut 2 Jahren mit einer gebotenen Langsamkeit, die für mich ungewöhnlich ist. Ich lasse mir Zeit, ich lasse mich da nicht hetzen. Ich muss auch nicht irgendwie nach 3 Jahren fertig sein. Habe eine ganz tolle Therapeutin, die ich einmal in der Woche, wie gesagt, sehe. Und so, das ist, glaube ich, die sehr, sehr lange und sehr wahrheitsgetreue Antwort darauf, wie ich damit umgegangen bin, dass ich quasi gescheitert bin 2-mal.
Und vor allen Dingen auch mit diesem Twist, dass du ja wirklich in der Superkraft warst vermeintlich, oder dass du auch sagst, du bist wirklich jemand, der immer das Positive sieht und auch den Erfolg oder die Stärke verkörpert. Und wir wissen ja alle, das, was uns als Menschen so nahbar macht, auch letzten Endes sympathisch, ist ja auch das Anerkennen, dass man selbst Schwächen hat. Wenn das aber jemand, so wie du es schildert, wieder so ein Stück weit tut, um sich feiern zu lassen, das riechen wir. Ist dir da nicht mal auch das begegnet, dass sie sagen, hier traut man, ich pack's jetzt mal wirklich auf den Punkt, Michael, du gehst mir total auf den Nerv, ja? Du bist immer nur von dir selbst überzeugt. Sind das Dinge, die du erlebt hast, oder sagst du, da habe ich nicht so gern?
Ah, ja, okay. Leider nicht. Also ich habe schon, also es war, was ganz interessant war, eine unserer Seminarteilnehmerinnen, die hat danach gesagt, aber jetzt schreib nicht, als ich aus der Klinik jetzt kam, schreib jetzt nicht gleich ein Buch drüber.
Ja.
So, das war super, das
ich
war
kann
so ein
fühlen, Michael,
versteckter Satz, ne? Versteckter Satz, ja. Und ich will auch kein Buch drüber schreiben, aber ich will drüber sprechen. Ich habe mir auch Zeit genommen, darüber zu sprechen, weil ich eben genau das, ich will dafür nicht gemocht werden, geliebt werden. Ich will aber möglichst verhindern, dass Leute da in so eine ähnliche Situation geraten. Das ist eben, wenn ich das mal kurz zusammenpacken darf, und dann kommen wir wieder zu deinem Punkt. Diese agitierte Depression ist eine sehr männliche, häufig Menschen mit auch Erfolg im Leben, meist über 50, ganz schwer zu erkennen, weil eben die Leute sich immer gut fühlen und alles immer toll ist.
Kein Leidensdruck.
Nein, und dann kommt aber irgendwann die totale Abriss, totaler Systemabsturz. Wenn du dann in einem Umfeld bist, wo Depression irgendwie ein Zeichen von Schwäche ist und nicht einfach eine Krankheit, die genauso kommen kann wie ein kaputtes Knie, so ist es bei uns in der Familie, dann machst du es mit dir alleine aus und es führt dazu, dass die, so hat es mir zumindest die Psychiaterin in der Klinik erzählt, die Depressionsart mit der höchsten Suizidrate ist. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, darüber immer mal wieder zu sprechen und werde jetzt an einem Buch mitwirken als Beispiel, was eine ganz tolle, von mir sehr geschätzte Psychologin schreibt. Aber ich brauche kein eigenes Buch, nein. Und ich bin mittlerweile da einen großen Schritt weiter. Ich glaube, man wird dieses Muster nie ganz ablegen können, aber ich kann heute ganz deutlich auch sagen, ich weiß noch, als ich diesen Klinikaufenthalt so beschrieben habe, habe ich dann am Anfang auch wirklich so 90% das beschrieben, dass es toll war und wie toll das war und wie wichtig das für mich war und vielleicht 10%, was nicht so gut dran war. Heute fange ich immer an, die ersten 3 Wochen waren richtig scheiße, die taten richtig weh. Ja. Ich hab keine Ahnung gehabt, wie ich einschlafen soll abends. Ich habe einen Typen gehabt neben mir, der geschnarcht hat wie so ein Ocelot. Es war während Corona, ich habe gejammert, ich habe mich selbst bemitleidet. Ich habe gedacht, ich komme hier nie wieder raus. Und es war richtig scheiße. Und dass es dann gut ausgegangen ist, darüber bin ich glücklich. Aber ich würde es heute nicht mehr so erzählen wie eine Heldenstory, sondern wie eine, nein. Möchte ich nicht.
Und die Heldenstory wird ja nur dadurch zur Heldenstory, dass wir auch einmal durch das dunkle Tal durchlaufen, durch den dunklen Wald. Ja. Wenn wir gleich nur eine Shining Story, Und so ist ja auch, so funktioniert ja weder das Leben noch der Mensch. Und wenn du heute nochmal ganz kurz zurückschaust, gibt es denn irgendwelche Stärken, die du damals hattest? Ich sag euch mal vermeintliche Stärken, wo du sagst, ja, das war vielleicht jetzt mit dem Abstand, mit meinem heutigen Wissen, mit meiner heutigen Reflexion eigentlich eher eine Schwäche. Ein bisschen was hast du schon gesagt. Würdest du dann, guck ruhig nochmal so auf die Zeit, so vielleicht auch im Konzern oder vielleicht auch so an dieser Agenturspitze, wo du sagst, hört sich nach Stärke an, wenn wir genau hingucken. Ja.
Mhm.
Auch also, ohne eine agitierte Depression attestieren zu müssen.
Die positive Seite dieser agitierten Depression ist natürlich, dass sie eine, und das wird bei Clifton nicht als Stärke aufgeführt, weil die habe ich immer so bescheinigt bekommen. Leute haben immer gesagt, ich habe noch nie einen so begeisterungsfähigen Menschen wie dich gesehen. Und das ist, kann man natürlich auch sagen, diese 5 grünen Stärken, die ich vorhin beschrieben habe, zusammen, das ist eine Begeisterungsfähigkeit. Ich kann mich für ganz viele Dinge begeistern. Ich bin wahnsinnig neugierig, ist ein Aspekt von Begeisterungsfähigkeit. Positive Einstellung führt auch dazu. Also ich glaube, Begeisterungsfähigkeit ist die Stärke, die mir in meinem Berufsleben immer wieder geholfen hat in Situationen, die schwierig waren, Teams neu zu motivieren. Und immer wieder einen guten Weg zu finden. Und ich glaube, das ist.
Ja. Was würdest du sagen, war vielleicht auch damals etwas an dir, was du vielleicht sogar damals bei allem, was du bisher von dir preisgegeben hast, als Schwäche gesehen hast, vielleicht nicht so gern ins Schaufenster gestellt hast, wo du aber heute sagst, es ist eigentlich verdammt stark. Da hätte ich mal früher hingucken können.
Ja, also ganz eindeutig das Thema Gefallsucht. Dieses Label Gefallsucht habe ich mir auch erst vor 7 Jahren nach diesem Hoffmann-Prozess gegeben. Vorher habe ich das so harmoniebedürftig oder everybody's darling, also dass das auch noch niedlich klingt.
People-Pleaser. Ja.
People-Pleaser ist ja schon so ein bisschen, aber klingt auch noch schön. Aber Gefallsucht klingt richtig scheiße.
Ist scheiße.
Und das ist es. Und das ist es. Und ich benutze dieses Wort jetzt bewusst, um mir immer wieder zu sagen, Gefallsucht ist scheiße. Ja?
Es gibt Gefallsucht, es gibt ja auch diese Witzelsucht. kennst du vielleicht auch Menschen, die es nicht aushalten können, wenn mal eine Stille im Raum ist und es immer durch eine geistreiche, witzige Bemerkung übertünchen müssen.
Habe ich noch nie gehört, das Label, aber die Situation kenne ich natürlich auch.
Kennst du, die fallen bestimmt uns und Menschen, die uns hier zuhören, wissen sofort, ich weiß genau, was sie meint.
Also
ich
der Piep genau. Oder die Piep.
Ja, genau.
Wir nennen keinen Namen. Ja.
Aber klar, ich meine, da gehst du jetzt wirklich auch hart mit dir ins Gericht und sagst, nee, es war nicht nur einfach ein bisschen Everybody's Darling, es war oder es ist eine Gefallsucht. Würdest du sagen, das geht komplett weg? Also, ja, oder würdest du sagen, nee, ganz ehrlich, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich lerne nur damit, adäquat umzugehen und das irgendwo vielleicht auch liebevoll zu umarmen.
Ja, ich würde sagen, das Letztere ist das die ehrlichere und realistischere Antwort, wobei ich nicht aufgeben möchte, diesen Muskel anders zu trainieren oder den Muskel, der mich davon vielleicht abhält, zu entdecken und zu trainieren. Und ich glaube, ich habe zwei Muskel gefunden, die dabei helfen. Ich bin quasi so aus der Klinik gegangen mit dem Ziel, eine bessere Selbstwahrnehmung hinzubekommen, also zum Spüren, mich auch wirklich jeden Tag mehrfach zu fragen, wie geht's mir gerade mit dem, was ich mache, was brauche ich, und dann mit dem zweiten Schritt Selbstfürsorge. Und wenn man das ernst nimmt, Selbstwahrnehmung, Selbstfürsorge, und dann eben auch, und das ist nicht Egoismus oder Egozentrismus, es geht wirklich darum, einfach zu gucken, dass man, ne, wie im Flugzeug, wenn die Stewardess oder der Steward sagt, bitte erst in case of emergency, nehmen Sie die Sauerstoffmaske und helfen Sie dann Kindern und schwachen Menschen, genau. So ist das, so habe ich das für mich definiert. Und wenn man das macht, und das, da bin ich dabei, das zu üben, dann kommt man häufiger in Situationen, wo man sagt, nee, ich mache das jetzt nicht, auch wenn ich jemand anders damit vielleicht brüskiere oder enttäusche. Aber völlig ablegen wird nicht gehen. Nee.
Also erstmal vielen Dank für dein Vertrauen, dass du hier mit uns so deine persönliche innere Reise, Persönlichkeitsentwicklung im wahrsten Sinne des Wortes geteilt hast. Könnte man ja genau auch in diese Kiste so ein Stück weit stecken und sagen, dass ein Mensch, der sich im Lauf seines Lebens mit sich sehr intensiv auseinandergesetzt hat aus Gründen. Schlagen wir mal die Brücke. Was hat das deiner Meinung nach mit New Work zu tun? Gibt es da überhaupt eine Beziehung oder sagst du, naja, das ist jetzt zufällig parallel gelaufen?
Beides. Okay. Beides. Ja. Also es ist zufällig parallel gelaufen. Es sei denn, ich würde jetzt sagen, die Füge oder das Schicksal hat es genauso gewollt. Manchmal denke ich das auch, dass jemand mir da auf bestimmte Aufgaben stellt, damit ich diese Erkenntnisse alle bekomme. Aber es ist jetzt streng, sind es zwei Pfade, die jetzt ganz toll zusammenpassen. Ich will das mal festmachen an einem Beispiel, dann können wir vielleicht ein bisschen tiefer reinbohren. Als ich aus der, ich glaube, es war irgendwie 30. April ungefähr vor 2 Jahren aus der Klinik gekommen bin, hatte ich, glaube, entweder am Tag danach oder am selben Tag einen Vortrag. Und ich habe natürlich das so vor mir hergeschoben. Svante hat immer gesagt, Michael, streich das Ding, wir sagen das ab. Und ich habe gesagt, weiß nicht, mir geht's jetzt ja auch schon langsam besser. Und ich habe es dann letztendlich gemacht und habe dort die ersten 10 Minuten damit verbracht, zu erzählen, wo ich herkomme und was ich hinter mir habe. Und habe dann diesen Vortrag, für den ich sonst eine halbe Stunde gebraucht habe, glaube insgesamt mit allem drum und dran, Q&A 2 Stunden gebraucht, hatte das Gefühl, ich war noch nie so glaubwürdig mit dem Thema New Work wie in dieser Situation. Und es ist so, wie mir auch vorher einige Leute gesagt haben, die haben gesagt, Michael, wenn du jetzt in diese Klinik gehst, du wirst das als eine Ausbildung nehmen. Das wird wie eine Ausbildung sein. Und so ist es geworden. Das ist eine Ausbildung in Selbstfürsorge und Selbstwahrnehmung geworden. Und ich glaube, ja, um jetzt auf deine Frage zu kommen, darum geht's beim Thema New Work ganz, ganz, ganz besonders. Es geht für mich nicht darum, ob wir eine 4-Tage-Woche flächendeckend einfahren, 25 Stunden arbeiten oder agil arbeiten oder von zu Hause aus arbeiten. Ja, das sind alles Aspekte, und die sind, wenn sie aus diesem inneren Kern, was ist gut für mich, was brauche ich, damit ich gut arbeite, kommen, wichtige Bestandteile. Aber im Kern geht es für mich beim Thema New Work darum, dass wir Menschen in eine Lage versetzen, sich selbst besser zu reflektieren, auszurichten, zu kalibrieren, dass wir gemeinsam so arbeiten, dass wir durch Arbeit stark und gesund werden und produktive Dinge erschaffen und nicht uns krank machen und Scheiße machen. Darum geht's für mich bei New Work. Und da hilft eben genau diese Selbstreflexion und auch dieses Denken in Sinn und so hilft wahnsinnig.
Ja. Du weißt ja, der Podcast heißt ja nicht zufällig Good Work. Ich fremdel ja so immer ein bisschen mit dem Begriff New Work, hast du vielleicht auch schon mitbekommen, weil ich ja immer sage, neu ist für mich kein Selbstzweck. Also das Neu an dem New Work ist jetzt für mich nicht das Entscheidende, sondern das Hauptsache gut gelingen. Und habe da ja auch mal im Rahmen dieser Feldforschung von Good Work 5 Prinzipien formuliert. Und eins davon heißt ja gelungene Beziehungsgestaltung. Das ist für mich sozusagen das Kardinalsprinzip für gute Zusammenarbeit. Wie geht's dir damit? Also wenn du das unter dem Stichwort der Stärkenorientierung oder der Stärkenorientierung siehst, würdest du sagen, Haken dran, sehe ich ähnlich?
Sehe ich ganz genau so. Und das habe ich aus den unterschiedlichsten Richtungen genauso immer wieder bestätigt bekommen. Fangen wir mal mit der medizinischen Betrachtung an. Hatten wir auch bei uns im Podcast zu Gast, es ist mir einmal sein Name entfallen, der Mann, der die längste Studie der Welt zum Thema Glück, Zufriedenheit und Gesundheit gemacht hat, der Harvard-Psychiater, der eben rausbekommen hat mit seinen Teams in einer Feldstudie, die 85 Jahre läuft, dass der größte Faktor, der erklärt, warum Menschen gesund sind, lange leben und glücklich sind, sind gelingende Beziehungen. So, das ist die medizinische Betrachtungsweise. Und die Erfahrung, die Selbsterfahrung ist genau dasselbe. Wenn wir es schaffen, unsere Stärken angemessen einzubringen, ein Verständnis dafür zu bringen, dass Menschen, die ganz anders funktionieren, wichtig für Prozesse sind. Also in der Beziehung nicht immer, in eine Beziehung nicht zu gehen mit ich habe Recht, ich will mich durchsetzen, sondern eher mit der Geschichte, wie cool wäre es, wenn meine Idee entweder noch besser gemacht wird in diesem Meeting oder wir eine noch bessere Idee haben, wie wir dieses Thema lösen. Also mit einer Offenheit reingehen. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, alle Stärken feiern, wenn sie angemessen eingesetzt sind, dann ist das Ergebnis das, gelingende Beziehung.
Ich habe das mal so ein bisschen durchdekliniert, das Thema Beziehungsgestaltung, und kam da auf so 5 V's und das endete damit, oder das ist sozusagen der Boden, auch Vertrauen. Mhm. Und dazu gehört ja auch, also Selbstreflexion halte ich für sehr wichtig. Ich glaube allerdings auch, dass wir ohne ein gewisses Feedbacksystem von außen da ja auch so ein bisschen um uns selbst kreiseln. Also nur aus uns selbst raus wird es wahrscheinlich auch schwierig sein. Wie stehst du dazu? Also wir brauchen doch auch einen Resonanzraum, der auch mal was zurückschwingt, der sagt, pass auf.
Mhm. Ja, natürlich. Also Feedback einfordern, Feedback sich holen. Das heißt nicht unbedingt, dass man jedes Feedback 1:1 annehmen muss. Vor allem dann, wenn es nicht angemessen vorgetragen ist. Aber ja, Feedback ist super, super wichtig. Und zwar sowohl das Positive, was die positiven Verhaltensweisen bestärkt, als auch das kritische Feedback, was uns hilft, uns selbst zu hinterfragen. Ja.
Mhm. Und dann bleiben wir mal bei dem Thema Feedback. Also wenn wir sehr stärkenorientiert unterwegs sind, ich glaube, da gehen jetzt auch alle mit und sagen, ja, macht total Sinn, auch aus Leadership-Prinzipien draufgeschaut. Wie gehen wir denn mit den Dingen um, wo wir sagen, ganz ehrlich, egal wie schön wir es beschreiben, das ist eine schwache Leistung. Das ist eine Schwäche, da ist ein Entwicklungsfeld von mir aus, aber was für ein Vokabular verwendest du? Wie gehst du mit echten, attestierten Dingen um, die einfach nicht gut sind? Bei dir, bei anderen? Mhm. Also das ist ja so ein Stück weit die Downside, wenn wir immer nur von Stärken reden, dass wir eben das wieder ausblenden, was nicht gut funktioniert. Und die gibt es, die Dinge, sind wir ehrlich.
Ja. Es geht, vielleicht da nochmal, bevor ich die Frage beantworte, es geht ja bei dem stärkenorientierten Ansatz nicht darum, zu sagen, es gibt keine Schwächen. Es geht darum, dass eben wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Zeit, die wir damit verbringen, unsere Schwächen zu kompensieren, nicht so effektiv ist wie die Zeit, die wir verbringen, um unsere Stärken zu verbessern. Der Don Clifton, der Erfinder dieses Clifton-Tests, hat Experimente gemacht ganz früh in seiner Karriere. Der hat Leute angeguckt, wie schnell die lesen können. Und da gab es dann in dieser Kohorte 70%, die Normalgeschwindigkeit gelesen haben und 30%, die schneller waren. Und dann hat er mit beiden Gruppen Speed-Reading-Ausbildung gemacht. Und die normal lesen konnten, haben nach dieser Ausbildung irgendwie 50% schneller gelesen und die schon vorher schnell lesen konnten, konnten danach 10-mal so schnell lesen. So. Will sagen, die Investition in die Stärken ist das Richtige. So. In der Folge heißt es dann, dass wir Teams auch stärkenorientiert, was die Aufgabenverteilung angeht, zusammensetzen und damit die Wahrscheinlichkeit, dass wir schlechte Ergebnisse haben, einfach minimieren. Hm. Da das aber ja alles, das ist ja keine, ne, wenn bei mir jetzt vorne Strategie steht und bei einem anderen auf Platz 5 Strategie steht, kann das trotzdem sein, dass der Lichtjahre bessere Stratege ist als ich und bessere Leistung
ist. Es ist ja relational. Es ist
immer relational. So. Deswegen kann ich ein hübsches Profil haben, aber trotzdem nicht zu guten Ergebnissen kommen, weil ich halt insgesamt nicht so begabt, leistungsfähig und so weiter bin. Und da gehört natürlich ganz normales, ich habe hier gewisse Erwartungen, ich habe Ziele, ich habe Ressourcen, die ich gebe, und wenn Leute, die sie mit Hilfe dieser Ressourcen diese Ziele nicht erreichen, dann ist es für mich als Führungskraft natürlich wichtig, das auch anzugucken. Da ist die Frage, ob man dann sofort kommt und sagt, ich habe übrigens gehört, du hast in dem Projekt das und das scheiße gemacht, ich glaube, ich muss dir das Projekt wegnehmen. Oder ob man fragt und sagt, ich beobachte irgendwie, dass eine Unzufriedenheit in dem Projekt ist, du leitest das Projekt, würde gerne mal deine Position hören, was glaubst du, woran liegt es, siehst du es ähnlich? Und eben über Fragetechnik erstmal versucht rauszukriegen, wo ist denn überhaupt das Problem? Und viele Führungskräfte tendieren eben dazu, nicht fair Feedback zu geben. Wenn man die Zahlen anguckt, 80% der Führungskräfte sagen, sie loben ausreichend. Wenn man die von denen geführten Personen fragt, sagen 20%, es wird ausreichend gelobt. Dann gibt es weltweite Studien, die sagen, dass bei 40%, ich weiß nicht, ob es eine genaue Zahl ist, aber ich glaube, es ist so eine erschreckend hohe Zahl, vielleicht als irgendwas zwischen 30 und 40 ganz sicher, wird die Leistung nach einem Feedback schlechter. So, und da haben wir ein neues Spielfeld, ne? Also es reicht nicht allein Stärkenorientierung, sondern natürlich müssen wir gut uns Feedback geben. Und da gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Methoden. Also wir haben zum Beispiel eine Methode, die heißt SCARF, die setzt in der Neurowissenschaften an, wo man eben sagt, okay, Feedback muss so delivered werden, dass man eben sich sicher fühlt, verbunden fühlt, nicht abgewertet fühlt und auch autonom fühlt und fair behandelt fühlt. Und wenn man Feedback, kann man trotzdem klar und hart machen, aber es muss sich irgendwie so anfühlen, dass die Person überhaupt in der Lage ist, es anzunehmen.
Ja, und das hat wieder was mit Beziehungsgestaltung zu tun, weil wenn ich ein sehr kritisches, eindeutiges Feedback bekomme und das Gefühl habe, meine Beziehung zu der Gegenüber ist aber geklärt, die ist safe, dann kann ich das auch ertragen. Ja. Dann falle ich nicht ins Bodenlose, weil mir mein Gegenüber jetzt sagt, das war nichts. Und weil das nichts war, bedeutet das, dass du auch nichts bist, weil das ist ja immer der nächste Schritt.
Ich habe ein super Beispiel. Ich war vor einigen Wochen in Paris bei den Olympischen Spielen und habe dann im Deutschen Haus den Trainer der Damen-Hockey-Nationalmannschaft getroffen, mit dem ich auch freundschaftlich verbunden bin. Und die waren gerade ausgeschieden und ich nahm ihn in den Arm. Und der hatte gerade etwas ziemlich Erstaunliches erlebt. Er hatte eine Situation in einem Spiel, wo seine wichtigste Spielerin total in einer total ablehnenden Körperhaltung nicht dem Trainer zuhörte, als der in der Pause nach einem Viertel eine Ansprache
hatte.
Und maulte rum. Und Valentin, der Trainer, nee, wirklich eher ein ruhiger Typ, ein Mensch, sagte, Anne, halt die Fresse. Deine Körpersprache kotzt mich total an. Und wurde natürlich von den Medien dafür aufs Übelste beurteilt, wie kann ein Mann eine Frau so angehen. Und es hat auch nichts genützt, dass Anne irgendwie gesagt, pass mal auf, also ich habe zu keinem Menschen mehr Vertrauen als zu meinem Bundestrainer. Und ich habe wirklich einfach nur scheiße mich verhalten. Und wahrscheinlich hätte ich nicht reagiert, wenn er sagt, kannst du mal herkommen. Und das ist bei uns so und das ist die Sprache. Ich sage überhaupt nicht, dass das ein vorbildliches Verhalten ist, wo ich sage, das kann man irgendwie aufs Büro übertragen. Aber es bestätigt nur, die Beziehung ist so intakt, dass das überhaupt nichts das ausgemacht
belastbar.
Hat. So.
Ja, es gibt ja auch.
Und, wir werden die Story bald in Langen bei uns im Podcast erzählen.
Es ist ja auch, wenn ich mich mit jemand streite, wenn ein Konflikt entsteht, hatten wir ja auch schon Klaus Eidenschink, die Kunst des Konflikts, kann ja auch Ausdruck eben einer sehr gelungenen Beziehung sein und kann ja sehr produktiv sein, weil ja der Konflikt, der Streit auch erstmal das Bestehende in Frage stellt und das ist ja beileibe nicht nur schlecht.
Nein, also hier, ich habe einen anderen, den ich gerne da zitiere, es ist Lou Richter, ein ehemaliger Sportkommentator, Moderator, immer der Lustige, immer der Nette und so weiter, und der irgendwann die Idee bekam, Mediator zu werden und sich eben mit dem Thema Konflikt auch intensiv auseinandergesetzt hat. Und der hat mal so einen Satz gesagt, auch bei uns im Podcast, Konflikt ist die einzige Chance zum Wachsen. Wenn wir uns immer nur gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie großartig wir sind, dann wachsen wir nicht. Und es ist eben auch nicht normal, dass man in einem Team immer einer hat eine Idee und ach, dann machen wir noch das. Und so wie bei Lego, man baut einen Lego-Turm auf. Nee, so funktioniert die Welt nicht. Und Konflikt heißt, es werden Positionen ausgetauscht. Und wenn man Konflikt mit dem Ziel macht, wir kommen nach dem Konflikt zu einer Lösung, die besser ist als die Einzellösung, also den Konsens, dann kann man als Team wachsen. Und Konflikt scheu, Konfliktvermeider, ist nicht gut, auch wenn man sich über die Schiene psychologische Sicherheit, Amy Edmondson dieses Konzept nähert, da geht es eben ja nicht drum, dass immer alles kuschelig und flauschig ist, sondern dass es so sicher ist in diesem Team, dass man eben ungestraft, ohne das zu fürchten, negative Konsequenzen zu haben, unangenehme Sachen, verrückte Ideen, alles auf den Tisch bringen kann. Natürlich nicht jeden Tag und immer, aber in den dafür zur Verfügung stehenden Formaten. Und das ist das ganz Wichtige, glaube ich, was wir hinkriegen müssen. Konflikt ist was Gutes. Psychologische Sicherheit entsteht nur, wenn Leute auch sich erproben, Grenzen ausloten und dann gucken und Teamverträge sich erarbeiten. Das sind die Spielregeln, unter denen wir arbeiten. Und verlässlich in diesem Rahmen dann auch miteinander zu arbeiten.
Ihr bietet ja sowas wie Masterclasses an zum Thema New Work Master Skills. Habt ihr die irgendwie definiert? Gibt es da irgendwie, das sind unsere Master Skills und in Modulen nähern wir uns diesen an? Ja. Oder ist das jetzt zu holzschnittartig gedacht?
Ja, also genau wie, also erstmal, ich finde Good Work auch besser als New Work. Mhm. Wir haben damals, als wir angefangen
ich
haben,
darf
einfach
das
gesagt,
zitieren. Das ist ja. Der, ja, darf, Michael Trautmann darfst du, sagt.
Good Work auf jeden Fall besser. Damals haben wir gesagt, das ist das Buzzword. Wir haben ja auch, als wir diesen Podcast angefangen, überhaupt nicht drüber nachgedacht, was soll mal draus werden. So. Was wir mit New Work Master Skills meinen, und das haben wir nicht abschließend definiert, weil wir auch glauben, dass sich das auch laufend verändert, ist es, dass wir sagen, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die wir trainieren dürfen, entwickeln dürfen, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen, die es uns ermöglichen, in dieser immer schneller werdenden Arbeitswelt bestehen. Und das haben wir in die drei Kategorien Better Me, Better We, Better Society eingeteilt und haben gesagt, es geht darum, an der eigenen Person anzusetzen, was kann ich machen, damit ich Arbeit besser erlebe und besser erlebbar bin für die, mit denen ich arbeite. Was können wir als Team, als Organisation, als Firma machen und was sind die Themen, an denen wir als Gesellschaft arbeiten müssen. Und wenn wir das alles machen, dann kommt dabei nicht New Work, sondern Good Work raus.
Mhm. So. Sehr schön.
Und das, wir nennen es Executive-Programm, das ist so ein bisschen unser Signature-Produkt. Das ist ein 10-Monats-Programm, wo wir eben versuchen, möglichst viele dieser Skills zu vermitteln, aufzuzeigen und den Leuten so eine Art Baukasten mitzugeben, den sie auch selber erweitern können und ihnen einfach ein Framework zu geben, mit dem sie dann weiterarbeiten können. Und unsere Erfahrung, das war auch unsere These und das haben wir jetzt in 6 Jahrgängen, glaube ich, bewiesen, dass diese 10 Monate, das sind 4x3 Tage in Präsenz und 20 Zoom-Calls, dass das eben der notwendige Zeitraum ist, den man braucht, um wirklich was zu verändern. Das habe ich an mir gemerkt. Ich habe 7 Jahre jetzt gebraucht. Mhm. Und ich glaube, da gibt es schon Abkürzungen, aber eben nicht auf, ich mache mal so ein Eintagesseminar.
Absolut. Das klingt ja sehr logisch, ja. Also, dass wir im unternehmerischen Kontext und dann die Gesellschaft und trotzdem gibt es ja Zielkonflikte. Also, die Welt ist ja voller Widersprüche. Also, ich komme ja vielleicht auch an Stellen vorbei. Nee. Nicht vielleicht, ganz sicherlich, wo ich mich auch entscheiden muss, wo ich sage, das ist jetzt vielleicht für mich gesprochen oder mit meiner persönlichen Agenda sehr gut verträglich, also für meine Weiterentwicklung gut, für das aktuelle Wir nicht so optimal.
Ja.
Wie geht ihr mit diesen Widersprüchen um? Weil das ist ja, also wenn ich sagen sollte, was eine der größten Herausforderungen ist, dann ist es das Managen von Paradoxien, von Widersprüchen, von Ambiguitäten.
Ja.
Wie besprecht ihr das in eurem Curriculum?
Also das tun wir, indem wir eben sagen, dass Kommunikation wahrscheinlich die wichtigste Einzelkompetenz ist, die es braucht. Wir haben es neulich mal in einem Leadership-Training zitiert eine Professorin, die sagte, das Gespräch ist das wichtigste Leadership-Instrument. Und das heißt, indem wir uns erklären, indem wir sagen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen, was uns triggert, indem wir im Dialog sind, indem wir uns als Team reflektieren, ob das mit Retros oder anderen Formaten ist, senken wir die Chance, dass es clasht. Wir erhöhen die Chance, dass man zu Kompromissen, zu Konsens im Idealfall kommt. Ja, und es gibt Paradoxien, es gibt Ambiguitäten und die sind zu managen. Und wenn wir das aber alles mit uns selbst ausmachen und jeder macht, wie er oder sie will, dann wird es eben schwierig. Und ich glaube, je offener wir miteinander reden, desto besser ist es. Und es gibt einen oder gab einen Soziologen, Lukas Möller, hieß der hat mir mal ein Bild, also der lebt nicht mehr, der hat mir ein Bild mitgegeben, der sagt, das große Problem ist, Menschen, die miteinander zu tun haben, die in Beziehung sind, glauben immer ja, okay, wir haben ja beide denselben Blick auf die Beziehung. So, haben wir nicht. Und er sagt, in einer normalen Beziehung, ob das ein Paar ist oder auch eine Berufsbeziehung, haben wir eine Schnittmenge von 1%, wo wir in der Einschätzung dieser Beziehung deckungsgleich sind. Und dann hat jeder seine 99%, wo er oder sie dieses Bild hat. Und das ist eine Einsicht, die er genutzt hat für ein Tool, das nennt er Zwiegespräche, also regelmäßige Gespräche, die ein Paar oder eine Beziehung führen sollte, wo man sich abgleicht, wo stehe ich gerade aus der Ich-Rolle, wie nehme ich unsere Beziehung wahr, was macht es mit mir, was sind meine Gefühle, um diese Schnittmenge größer zu machen. Gewaltfreie Kommunikation ist genau dasselbe, ist auch ein Tool, was einem dabei hilft. Und ja, das werden wir nie auflösen, diese Paradoxien und Ambiguitäten, aber es gibt Hilfsmittel, es gibt Gesprächstools, es gibt auch Prinzipien, es gibt Werte und diese ganzen Hilfsmittel helfen vielleicht dann Konstrukte zu schaffen, wo man diesen Paradoxien und Ambiguitäten besser begegnen kann.
Ich würde auch sagen, das Erste fängt ja damit mal an, sie anzuerkennen. Und vielleicht eben nicht in die Falle zu tappen, zu sagen, wir kriegen die aufgelöst.
Ja,
weil wir kriegen sie wahrscheinlich, wir kriegen sie wahrscheinlich gar nicht gemanagt, sondern wir erstmal sagen, das ist da und gleichzeitig das andere. Ja, das sehen wir ja auch als eine aktuelle Herausforderung, die auch sehr zukunftsweisend ist, dass wir sagen, das ist wahrscheinlich eine Kompetenz, die uns allen, egal wo wir im beruflichen Leben stehen, wo wir in der Gesellschaft stehen, dass wir das entwickeln müssen, dass wir sagen müssen, anerkennen, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt von Dingen, die sich gegenüberstehen und dass wir nicht sofort die Fantasie haben, Berater gehen, ich löse hier etwas. Nee, nicht alles ist sofort auflösbar. Stichwort Reise, wir gehen mal so langsam Richtung Ziel. Wo geht die Reise als nächstes hin? Also 400, ich sag mal, bis es veröffentlicht wird, an den 450 Folgen. Wirst es noch 450 Folgen on the way to New Work geben? Oder es gibt ja noch ein neues Format. Du bist mit deinem Sohn, Oscar heißt er, glaube ich.
Genau.
Wie heißt so schön? Boomer meets Zoomer, also Z und
Boomer. Ja, Zoomer meets Boomer. Also bei uns so steht der Zoomer vorne und der ist auch, aus meinem Blickwinkel ist er der Host und ich bin der Co-Host.
Er ist der Host und du bist der Dauergast.
Genau.
Wo geht die Reise für dich persönlich hin und für die Menschen, die gerne On the Way to New Work hören, die möchten jetzt schon die nächsten 450 schon gesichert und im Kasten wissen.
Ja, Christoph und ich haben neulich gesagt, dass wir 1000 auf jeden Fall machen, dann schauen wir mal. Das ist ja noch eine ganz schöne Strecke, 550.
Gut.
Ich werde dieses Jahr 60, das heißt, bei einer normalen Taktung wäre ich dann auf dem Weg auf die 70 zu, aber ich habe große Lust, Christoph hat große Lust, wir haben mit Sicherheit auch Phasen und auch Folgen, wo wir nicht so in Form sind, aber wir haben jetzt gerade aktuell wirklich ein paar Folgen, wo wir sehr stolz und sehr dankbar sind, dass wir das noch machen dürfen. Ich habe jetzt die 446, die kommt jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, den darauf folgenden Montag mit einem ganz, ganz beeindruckenden jungen Mann, der aber ein ganz schweres Schicksal, eine schwere Autoimmunkrankheit hat. Und ich sitze in solchen Gesprächen, wir haben beide zusammen geweint am Ende des Gesprächs, trotz seines schwierigen Schicksals, aber waren das Glücksfreuden bei beiden. Und er hat mir danach geschrieben und hat gesagt, Michael, also wenn es irgend so etwas gibt wie ein Museum des Lebens, meines Lebens, dann wird dieser Podcast in diesem Museum meines Lebens einen Platz finden. So. Und so ein Feedback zu bekommen von jemand, der schon über seine Lebenserwartung heraus ist, der im Rollstuhl sitzt, der nicht so frei sprechen kann, wie er es gern möchte. Also die Krankheit heißt Friedreich-Ataraxie. Das ist ein solches Geschenk, mit solchen Menschen sprechen zu dürfen, aber genauso dann eben auch mit Menschen, die jetzt kein Schicksal haben und auch gut drauf sind und so weiter, aber was Tolles zu erzählen haben. Und solange ich dieses Gefühl für mich und für Christoph habe, werden wir das auch machen, auch wenn wir irgendwann nur noch 100 Zuhörer haben. So, im Moment haben wir noch tausende Zuhörerinnen und Zuhörer, und solange wir das haben, machen wir mal ganz sicher weiter und müssen uns sicherlich auch noch ein, zwei Mal mindestens neu erfinden auf der Strecke, aber haben beide noch großen Spaß. Und das, was ich mit Oskar mache, da haben wir jetzt gerade mal ein paar 20 Folgen. Da haben wir gesagt, wir machen das so lange, bis wir dieses bekloppte Generationen-Konzept, an das wir beide nicht glauben, weggesendet haben. Und dann fangen wir ein neues Thema an.
Das endet sich.
Ja, er sagte, machen wir vielleicht einen Geschichtspodcast. Er ist ja so ein großer Geschichtspodcast.
Aber mir macht es einfach Spaß. Sind schwer en vogue, ja. Übrigens nach True Crime und Politik Podcast die meistgehörte Kategorie.
Ja. Gutes Zeichen.
Was erfüllt dich mehr? Menschen begeistern, zu ihnen sprechen oder, und nimm dir ruhig Zeit für die Antwort, oder ganz tief und voller Interesse zuhören?
Das würde ich sagen, macht mich beides glücklich. Aber wenn du mir diese Frage am Anfang meiner Podcast-Reise gestellt hättest, hätte ich mit Sicherheit gesagt, begeistern. Je länger ich dieses Format betreibe, desto eher würde ich sagen, das wirklich tiefe Zuhören macht mir mittlerweile mehr Spaß. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, weil ich früher, so wie Simon Sinek es sagt, es doch verwechselt habe, was Zuhören eigentlich ist, nämlich nicht der Zeitraum, in dem ich darauf warte, endlich wieder selber reden zu können, sondern der einzige Zeitraum, in dem ich wirklich etwas lernen kann, weil wenn ich wieder selber anfange zu sprechen, dann lerne ich nichts.
Was passiert in dir, wenn du zuhörst, wenn du so richtig mit vollem Interesse zuhörst?
Ich vergesse die Zeit. Ich lasse mich wirklich auf einen Menschen ein. Ich tauche tief ein. Ich habe einen, obwohl es ja über Medien funktioniert, einen Mediendetox. Und ich komme in Verbindung und bekomme eine Art von Freude, die, ist, glaube ich, sehr gesund ist, die eben nicht diese ekstatische und überbordende Freude ist, sondern eine Erfüllung und ein langsames Wachstum. Und ich weiß, wenn wir montags, das ist häufig bei uns der Aufnahmetag, ein, zwei Folgen aufnehmen, dass das für mich so ein Energieschub ist, von dem ich dann den Rest der Woche abbuchen kann.
Ja, kann ich total mitgehen. Es kribbelt in beiden Fällen nur unterschiedlich, an unterschiedlichen Stellen im Körper, um das mal so zu sagen. Dürft ihr jetzt alle Fantasie haben.
Ja.
Du hast ein paar Lehrer, LehrerInnen aufgezählt. Dein Sohn, deine Frau.
Beide Söhne.
Svante.
Ich habe einen jüngeren Sohn, der ist bis zu kurz gekommen.
Den einen, den gibt es auch noch, klar, logisch. Ja. Beide eine wichtige Rolle in deinem Leben. Deine Frau, du hast Svante mehrfach erwähnt, du hast Christoph erwähnt. Wer ist dein härtester Lehrer, Lehrerin?
Meine beiden härtesten Lehrerinnen sind Svante und meine Frau.
Ja. Weil?
Und das ist ein, weil beide nicht aufhören, mir sanft den Spiegel hinzuhalten, mich sanft dazu zu bringen, über mich selber nachzudenken, mich zu reflektieren, weil sie sich wirklich für mich interessieren und weil sie mir helfen möchten, zu wachsen. Das sind meine härtesten Lehrerinnen, Aber das meine ich aber, wenn ich jetzt an Lehrer aus der Schulzeit denke, dann bin ich auch eher bei den Fordernden, die auch ich gleichzeitig als fördernd empfunden habe, weil das haben die beide drauf, ne? Sowohl Caesar als auch Svante fördern und fordern. Das ist eine gute Mischung bei beiden, ja.
Was würdest du Menschen, die sich auch auf die Reise machen, der persönlichen Entwicklung, was würdest du denen als Empfehlung geben? Was solltet ihr euch als Proviant für unterwegs mitnehmen? Welche Menschen solltet ihr euch an die Seite stellen oder vielleicht ein Tool, ganz kleines Reisegepäck? Was würdest du den Menschen empfehlen?
Also ich glaube, ich mag sehr diese Rule of Five. Ich weiß nicht, ob sie Rule of Five heißt, aber wer sind die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Und möchtest du daran eigentlich was ändern? Möchtest du aus deinem Kreis, der dir zur Verfügung steht, vielleicht mit fünf anderen Menschen oder zumindest mit zwei Menschen mehr Zeit verbringen? Also sich wirklich zu überlegen, mit wem möchte ich mich umgeben? Ich glaube, jede Form von Selbstreflexion, ob das Schreiben eines Achtsamkeitstagebuchs /Journals ist, ob das regelmäßige Austausch mit Menschen, die einem vertraut sind, ist, ob das so etwas ist wie Clifton Strengths oder der 24 Character Strengths Test von Martin Seligman oder andere Formate, Reflexionsfragen, die man sich auch von ChatGPT jeden Tag eine neue suchen kann. Alles, was hilft, bei sich selbst anzufangen und zu gucken, wo stehe ich, was kann ich, was will ich nicht, was behindert mich, kann gut sein. Wir haben jetzt so ein Format, das gibt es in unterschiedlichen Dingen, an der Gebrauchsanweisung. Was brauche ich, um gut zu arbeiten? Was triggert mich? Wie möchte ich gerne gefeedbackt werden? Also alles, was hilft, mir Klarheit darüber zu schaffen, wie bin ich gemeint, was kann ich beitragen, wie möchte ich sein, hilft. Und da kann man überall anfangen. Das kann das eine Gespräch mit der einen Person sein, die man mal auf dieses Thema anspricht. Oder es kann das bleiße Blatt Papier sein, auf das man mal ein bisschen was draufschreibt.
Ganz kurz, was ist das Gute daran? Ich spiele ja gern mit Gut und Neu. Was ist das Gute daran, wenn wir stärkenorientiert auf unsere Entwicklung schauen oder vor allen Dingen auch auf die Entwicklung der Menschen um uns herum, wenn wir stärkenorientiert das Thema angehen?
Es führt zu mehr Gesundheit, es führt zu mehr Glück und Erfüllung, es führt zu mehr, zu besseren Leistungen.
Was ist das Neue daran?
Das ist, glaube ich, nicht neu. Es ist neu, dass wir darüber sprechen. Es ist neu, dass es Zahlen gibt, die es belegen. Und das Neue daran ist, dass vielleicht viel mehr Menschen heute darüber sprechen, als das jemals der Fall war.
Wir lassen es genauso stehen, lieber Michael. Der Kreis hat sich geschlossen. Ich danke dir ganz herzlich. Es war eine schöne Reise, fand ich. Wir sind zusammen einmal durch deine...
Hin und zurück.
Hin und zurück. Es war eine Return-Ticket. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier warst, dass du mit uns auch deine sehr persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen, Gedanken geteilt hast. Und ich wünsche dir auf der Reise, euch, New Work, alles Gute.
Vielen lieben Dank, liebe Jule. Und ich helfe gerne mit Svante, mit Christoph und allen, die daran arbeiten, dass wir irgendwann alle Good Work sagen.
Wow, das war wirklich eine sehr persönliche Reise im buchstäblichen Sinne, die wir hier mit Michael Trautmann hingelegt haben. Und ich bin wirklich auch ein Stück weit ergriffen, dass er da so offen und ehrlich und auch, ich finde, schonungslos mit sich ins Gericht gegangen ist und das mit uns geteilt hat hier. Ihr habt's gehört, Good Work ist für ihn der bessere Begriff. Das hat mich natürlich ein bisschen gefreut. Und ich kann ja immer nur sagen, ich freue mich über jeden, über jede, die den Begriff in den Mund nimmt, in ihrem Dialog auch führt. Denn ich glaube, am Ende geht es uns wirklich allen doch darum, dass wir gut zusammenarbeiten. Nicht Hauptsache neu, um das hier nochmal an der Stelle zu verankern. Also, da sind wir beim Stichwort. Ihr wollt etwas für Good Work tun? Dann die übliche Bitte, hinterlasst ein paar Sternchen bei Spotify, bei Apple, wo auch immer. Oder noch eine Rezension. Ihr wollt Good Work erleben, sei es auf der Bühne, als Inspiration, als Impuls. Sprecht uns gerne an, info@goodwork-salon. Ich bin sehr viel unterwegs auf den Bühnen dieses Landes, in Unternehmen, auf Konferenzen. Auch das könnt ihr buchen. Und wenn ihr Partner werden wollt von Good Work hier im Podcast, auch das gibt es, die Möglichkeit gibt es. Da gibt es ein ganz tolles Paket, das nennt sich Social Podcast Partnership. Auch dafür wendet euch gerne an uns. Wir haben Informationen dafür vorliegen. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich über Rückmeldungen, über Engagement rund um Good Work. Und sage jetzt erstmal, habt noch eine gute Woche. Arbeitet gut zusammen. Viel wichtiger als neu und freue mich, wenn wir uns wieder hören beim nächsten Mal. Eure Jule Jankowski.